Liebe Leute, herzlich willkommen in einer neuen und zwar richtig coolen Folge von Hausverbot im Beichtstuhl.
Heute haben wir einen Gast für euch dabei. Mann, der Junge ist auf Zack. Du stellst eine Frage und du bekommst Argumente geliefert, verstehst und denkst dir, boah, faszinierend, warum bin ich da selbst nicht drauf gekommen?
Genau.
Mit so einer Natürlichkeit und Coolness. Es ist, haben wir, also, boah.
So eine Freude war das für uns. Um was geht's heute? Wir haben festgestellt, dass viele Leute so eine Angst vor Hölle und Gericht haben, dass sie daran erkranken. Sowohl psychisch als auch teilweise physisch. Da gibt es viele Beispiele dazu. Zwei habt ihr zumindest bei uns in Shownotes verlinkt, wo Podcasts drüber reden. Wenn das das Ergebnis einer Lehre ist, ist da irgendwas faul. In Gesprächen, die sich hier um den Podcast ranken, kommen öfter so Themen wie Angst vor der Hölle, Angst vor dem Endgericht und teilweise so ausgeprägt und so intensiv, dass Menschen daran erkranken, sowohl physisch als auch psychisch. Und das hat uns bewegt. Und darum haben wir den Martin Thoms eingeladen.
Martin Thoms ist ein junger Autor. Er ist 26 Jahre alt, er ist Theologe, er promoviert gerade. Schreibt seine Doktorarbeit, meint das. Und er hat ein Thema mega auf dem Herzen und es ist das Thema Allversöhnung, beziehungsweise Argumente für und gegen die Fantasie der Allversöhnung finden. Er hat dazu ein mega interessantes Buch geschrieben. Uwe ist noch nicht ganz fertig, ich habe gerade angefangen, was sich mit den Argumenten für und gegen die Höllenfantasie und Allversöhnungsfantasie auseinandersetzt. Es trägt den wunderbaren Titel Es ist vollbracht oder doch nicht? Alles, was wir erwähnen, ist in den Shownotes verlinkt. Genau, wir wünschen euch ein wunderbares Zuhören.
Ja.
Wir waren zwischendrin total geplättet von der Stringenz und von der Klarheit der Argumente, die der Martin da liefert und hatten einfach einen riesengroßen Spaß. Und ich hoffe, ihr habt ihn auch heute mit uns gemeinsam im Beichtstuhl. Mit uns und Martin Thoms.
Viel Spaß!
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl!
Hallo Martin, schön, dass du bei uns bist, hier bei uns im Beichtstuhl.
Ja, ich freue mich sehr. Ich bin ja gespannt, was auf mich zukommt in diesem Beichtstuhl.
Ja, spannende Dinge, spannende Geschichten und wir lassen dich vor allen Dingen etwas reden. Weil du bist da zu unserem Thema so ein bisschen der Experte, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen aus eigener Erfahrung. Mein Hintergrund vielleicht, ich habe ja so 10, 15 Jahre, die ersten Jahre meines Glaubenslebens, war ich ja wirklich in der fundamentalistischen Bubble. Und da ist ja Hölle, Endgericht voll das Thema. Mhm. Und so vor 20, 25 Jahren habe ich dann gemerkt, das ist es nicht, das kann es nicht sein. Das passt nicht mit dem zusammen, was ich über Gott lese und wie ich ihn erlebe. Und habe mich dann von dieser Höllen- und Endgerichtsvorstellung, die halt sagt, dass die meisten Menschen in die Hölle kommen, dann zwar gelöst und gesagt, nee, das passt nicht dazu, wie ich Gott kennengelernt habe, auch in meinem Herzen, aber diese Lehre habe ich nicht rausgekriegt, weil ich hatte keine Gegenargumentation gegen diese Lehre. Das heißt, die ganze Zeit habe ich geglaubt und gehofft, dass die Hölle in der Form, wie sie mir erzählt wurde, gar nicht existiert, aber du hast diese Lehre nicht rausbekommen. Ja, die ganze Zeit so unterminiert, jetzt nicht Angst gemacht, aber schon Druck und schon so eine Unsicherheit. Ne? Und dann kam dein Instagram-Kanal hoch und die ersten drei Videos, die ich gesehen habe, ich saß da, mir sind die Tränen gelaufen, ich wusste gar nicht warum. Das hat mich so berührt und bewegt und jetzt habe ich dein Buch ja gelesen und da habe ich verstanden, dass einfach deswegen, weil diese toxische Lehre plötzlich keinen Halt mehr hatte. Das hat sich wirklich freigeschwommen, ja. Und darum bin ich total begeistert, das Buch gelesen zu haben, weil das hat mich wirklich freigesetzt, nochmal, nach 20 Jahren, muss ich mich mal reinziehen, ja, wie tief sowas hängt. Und jetzt bin ich total glücklich, dich hier zu haben und mal drüber reden zu können, was denn diese, ich sag mal, Höllenfantasie, wie du es ja nennst, in Menschen auslösen kann.
Ja, Uwe, also das freut mich so, so sehr, weil genau das ist der einzige und wahre Grund, warum ich mich so dermaßen tief in so theologische Fachdiskussionen einarbeite und sie auch für eine breitere Masse zugänglich machen möchte, weil es eben dermaßen große und relevante Auswirkungen hat auf die gläubige Seele. Es macht einen riesigen Unterschied, ob ich letztlich immer im Hintergrund, wie du sagtest, es ist ja nie im Vordergrund, aber eben im Hintergrund das Damoklesschwert der Hölle über mir sitzen habe oder eben letztlich einen durch und durch guten Gott. Und das, was du sagst, das ist, glaube ich, die Erfahrung von ganz vielen. Sie möchten gar nicht an die Hölle glauben. Sie wollen es nicht und sie hoffen auch wirklich, dass es sie nicht gibt. Wirklich nicht. Also auch Leute, die Bücher für die Hölle schreiben, sagen das am Anfang, ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist. Ich wünsche es mir wirklich nicht. Aber ich muss es glauben, weil es doch so und so in der Bibel steht oder weil so und so das Gott sagen würde und so weiter. Das heißt, die Intuition, vielleicht auch die Intuition jedes Kindes, ist doch, das kann und darf nicht sein. Das wäre ungerecht und solch ein Gott wäre eben kein Gott der Liebe. Solch ein Gott wäre der eigentliche Teufel. Aber wir müssen entgegen aller inneren Strebungen es irgendwie doch hinnehmen, akzeptieren, weil wir haben keine bessere Alternative. Wir haben keinen Gegenentwurf. Wir müssen es so sehen, obwohl es uns kaputt macht. Und das ist eben die Sache. Die wenigsten Gemeinden oder auch Höllenprediger haben die Hölle so vordergründig, aber sie sind immer, ich nenne das immer, das sind die Höllen-AGBs, ja? Man wird gelockt mit der Liebe Gottes und dann kommt ein riesiger Rattenschwanz an AGBs, die letztlich immer höllisch sind, die letztlich eben immer Gott ist Liebe und dann kommt das Aber und dann kommt eine Finsternis plötzlich in den Glauben rein. Leute entscheiden sich für einen Gott der Liebe und dann, wenn sie einmal drinne sind, kommt diese ganzen Fußnoten dazu. Und meine These ist eben, solange wie es eine Hölle gibt, ist immer auch die Angst bleibend im Glauben eingraviert. Man muss Angst vor Gott haben, man muss Angst in seinem Glauben haben, solange wie es eine Hölle gibt. Im Umkehrschluss heißt das, die Hölle muss aus den Köpfen und Herzen der Menschen rausgenommen werden, damit es erstmal einen furchtlosen und gesunden Glauben geben kann.
Genau. Das habe ich ja die letzten 20 Jahre erlebt als belastend, obwohl ich mich eigentlich innerlich schon freigeschwommen habe. Und die Extreme sieht man zum Beispiel, es gibt zwei wunderschöne Podcast-Folgen bei Hossa Talk, eine Wenn Gott Angst macht. Die verlinken natürlich alle. Und bei uns eine Folge Gott als Sklaventreiber, wo eine Frau so eine Angst hatte, gläubig, so eine Angst hatte vor Hölle und Endgericht und vielleicht doch nicht genug Menschen zu retten dafür und so, dass sie dann, ich zitiere sie mal am Schluss, mit einigen lustigen psychischen Erkrankungen zu tun hatte und am Schluss in Borderline gerutscht ist. Das sind zwar jetzt extreme Beispiele, aber ich glaube, die sind wesentlich häufiger, als man denkt.
Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist auch das, was ich immer wieder per E-Mail zugeschickt bekomme, dass Menschen schreiben, das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Person schrieb, ich habe mehrere Kinder und ich habe das Gefühl, dass ich in meiner Erziehung auch versage, weil ich selber so in Angst gefangen bin, in Angst vor diesem Gott, in Angst vor dieser Hölle. Ich habe mein Leben schon viele Stunden in psychiatrischen Kliniken verbracht aufgrund dieser Angst vor Gott. Und ich habe nun langsam das Gefühl, dass durch deine Worte, durch das, was du sagst, Frieden in meinem Herz sich breit machen kann, dass ich endlich ausatmen kann und diese Angst verlieren kann. Das muss man sich mal überlegen. Ja, das wirkt sich so mannigfaltig aus bis in die Kindererziehung letztlich rein, diese Angst. Und ich glaube eben, dass ganz viele Menschen sich vor dieser Angst auch schützen, und zwar ganz einfach, indem sie ganz klar ihren theoretischen Glauben, was sie denken über Gott und denken über das Ende, in dem Fall die Hölle denken, dass sie das einfach ganz klar separieren von ihrer Lebenswirklichkeit, weil sie sonst nicht leben könnten. Das heißt, sie gehen gar nicht mit Wahrnehmung Hölle durch das Leben, weil sonst müssten sie permanent weinen und schreien, sobald sie ungläubige Kinder haben, ungläubige Partner, oder sie würden den Weg zur Arbeit gar nicht bewältigen, weil sie permanent Leute sehen würden, die jetzt auf dem Weg sind in die Hölle. Das muss man sich mal überlegen. Es ist also nicht, da wird jetzt einer eingezogen und an die Front geschickt, da würden wir ja schon Schreck kriegen. Nein, da wird einer jetzt, dem steht die Folterkammer bevor. Und selbst wenn jetzt Leute sagen, ja, die Hölle ist keine Folterkammer, das ist ein evangelikales Zerrbild, dann ist doch jedwede Art der Gottlosigkeit im Vergleich zu einem Himmel wie ewige Folter, wie ewige Qual, sag ich mal. Bei manchen ist es so, die machen es so wie ich, die denken die Sachen konsequent zu Ende. Und sie denken die Hölle konsequent zu Ende und dann muss man krank werden. Dann muss man die Krise kriegen, dann muss man in die Psychiatrie. Oder sie machen es so, sie separieren den Inhalt ihres Glaubens von ihrem Glaubensvollzug und ihrer Weltwahrnehmung, was ja eigentlich auch laut pietistisch-evangelikaler Frömmigkeit eigentlich nicht geht. Das Ziel ist ja gerade eben, mit dem Glauben im Leben ganz ernst zu machen und es nicht zu separieren. Aber genau das tun diese Leute, weil sie sonst permanent überall Leute sehen müssten, die in die Hölle gehen. Und das ist das, was mir immer sauer aufgestoßen ist, wie Höllenprediger witzig, locker, spritzig über die Hölle reden können. Sie müssten wenigstens weinen und schreien. Sie müssten sagen, ich halte das Leben nicht mehr aus. Wenn sie über so etwas sprechen, sind sie sich überhaupt bewusst, von was sie da reden? Wären sie sich es bewusst, müssten auch sie folgerichtig irgendwie krank werden.
Ich verstehe, was du sagst, aber in der Praxis sind mir halt schon viele Leute gegenübergestanden, wo ich das Gefühl hatte, die machen sich jetzt gar nicht mehr so viele Gedanken um die Hölle, aber halt viel um die Gerechtigkeit Gottes zum Beispiel. Wo dann, sage ich mal so, die Allversöhnungsfantasie halt eher abgelehnt wird, weil Gott ist doch gerecht und das Evangelium ist doch eine gute Botschaft und ich glaube doch trotzdem an einen liebenden Gott. Es ist eine große kognitive Dissonanz. Es ist erstmal ein großer Widerspruch, ein liebender Gott, der die Menschen in die Hölle schickt. Irgendwie so für mich. Im wahren Leben ist das ja nicht so, sondern es gibt ganz viele Leute, die sind irgendwo überzeugt von der Hölle, aber denken es eben nicht bis zum Ende durch, so wie du es gerade verargumentiert hast. Woran liegt das denn?
Diese Leute können das vielleicht auch aus unbewusstem Selbstschutz gar nicht bis zu Ende denken, weil sie ja dann letztlich einem Satan gegenüberstünden, wenn sie von Gott reden. Und letztlich alle Menschen in ihrem Umfeld auf dem Weg wären in eine ewige Verdammnis. Und das, was du sagst, also diese kognitive Dissonanz, ja, das ist ja genau der Grund, warum Menschen auch in Sekten verharren und dort bleiben, weil sie schon so viel darin investiert haben, ihr ganzes Leben. Sie haben schon 30 Jahre das so gesehen und haben es ihren Kindern beigebracht und sie müssten sich eingestehen, dass sie einen riesen Fehler gemacht haben und müssten fundamental umdenken und das können sie nicht leisten. Deswegen halten sie diese kognitive Dissonanz trotzdem aus, weil es für sie scheinbar als geringeres Übel erscheint, als dort einfach auszusteigen. Und das, was du beschreibst mit diesem, ich nenne das immer schizophrenen Gottesbild, Gott ist Liebe und dann kommen ganz viele Abers. Dann ist plötzlich Liebe, Aber, Gerechtigkeit und noch viele andere Dinge. Und dieses schizophrene Gottesbild, das ist doch jetzt die interessante Beobachtung. Dieses schizophrene Gottesbild korreliert mit einem schizophrenen Gläubigen. Der Gläubige, der einen schizophrenen Gott vor Augen hat, wird selbst innerlich zutiefst zerrissen. Das ist ja der Punkt. Dieser Mensch entwickelt eine zutiefst gestörte Gottesbeziehung, und zwar eine unsicher ambivalente Beziehungsstörung, weil dieser Mensch auf der einen Seite zu Gott fliehen möchte, um sich bei ihm zu bergen, der Gott der Liebe, der Vergebung, und auf der anderen Seite aber immer bleibend eine Angst vor ihm haben müssen, weil er eben der gerechte Richter ist, der auch mal draufhaut. Ja, du siehst am Kreuz, was er dort vollbracht hat, indem er dort jemanden getötet hat. Nicht indem er selbst am Kreuz hing und das erlitten hat. Und genau diese Schizophrenie im Gottesbild erzeugt dann einen selbst zutiefst zerrissenen Menschen.
Aber liegt es nicht daran, dass Gott so gut ist, dass er nichts Unperfektes in seiner Gegenwart duldet? Ist es nicht eigentlich ein, ich stürze mich auf den, der unglaublich gut ist und der hat eigentlich alles mir vergeben und deswegen kann ich dort sein? Ist es nicht das, was dann, ich versuche mich die ganze Zeit in jemanden reinzuversetzen, der deine Worte jetzt gerade hört und denkt, Alter, sorry, nee, was soll denn der Quatsch? So der erstmal, so Gott ist doch gerecht und Gott kann doch nichts, Gott ist doch heilig und er kann doch nichts Unheiliges in seiner Gegenwart dulden, deswegen werden die Menschen von ihm getrennt sein, dann ist meinetwegen die Hölle schon hier, aber irgendwann auch die Hölle ist einfach ein Getrenntsein von Gott und der Tod ist halt einfach die Abwesenheit des Lebens, weil die Kälte ist die Abwesenheit des Lichts und deswegen ist die Sünde und der Tod die Abwesenheit von Gott, der das Leben ist. So, also so habe ich es mir zumindest jahrelang plausibilisiert und ich glaube, wenn ich vor ein paar Jahren dir jetzt noch zuhören würde, also heute, wenn ich dir zuhöre, ich denke mir, es ist das Alter, diese, du bringst richtig gute Pommes, ja. Vor ein paar Jahren hätte ich aber dann noch ziemlich früh abgeschalten und mir gedacht so, boah, nee, das, nee, warum, aber ich kann gar nicht genau sagen, warum, weil ich selber diese Sachen ja genau bei mir auch rausgehauen habe. So, wir reden ja hier gerade eigentlich auch über Allversöhnung auch ein bisschen, wo er dann dein Buch auch drum geht, als, sag ich mal, Allversöhnungsfantasie als eine Alternative zur Höllenfantasie oder zu einem dualistischen Ausgang. So nach dem Motto, die einen kommen Himmel, die anderen kommen die Hölle. Das sind zwei verschiedene Fantasien. Wie würdest du die jemandem nahelegen wollen, der vielleicht da noch ein bisschen Schiss vor hat, weil es ist ja eine Irrlehre, in Anführungszeichen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hättest du mich damit noch nicht abgeholt. Jetzt schon. Ich finde es voll geil. Kannst du mir da helfen? Oder den Leuten helfen, die da noch am Ringen sind, weil die lassen sich vielleicht das recht ungern als schizophrene Gläubige bezeichnen.
Ja, genau. Also du hast vollkommen recht. Und genau das ist ja der Grund, warum ich das in ein ganzes Buch gepackt habe. Denn das, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit dieser Gerechtigkeit, ist ja eines der 5 Hauptgegenargumente gegen die Allversöhnung. Und ich versuche eben genau ihre Einwände, die ich ja selber alle hatte. Ja, ich komme ja auch von dort her. Versuche ich diese Einwände so ernst zu nehmen, um ihnen ganz plausibel zu zeigen, dass es nicht nur nicht Einwände gegen die Allversöhnung sind, sondern bei Licht betrachtet sogar Argumente für die Allversöhnung. Also ich versuche zu zeigen, dass all das, was dir wichtig ist, die Gerechtigkeit Gottes in dem Fall, wird nicht weniger wichtig durch die Allversöhnung, sondern noch viel wichtiger. Es leuchtet alles noch viel mehr, wenn man am Ende die Allversöhnung stehen hat. Und natürlich klingt das am Ende natürlich wie ein Widerspruch. Ist ja klar, das ist ja der Grund, warum die Leute die Allversöhnung ablehnen. Aber ich zeige das minutiös auf, wie das letztlich genau so ist. Und im Fall der Gerechtigkeit Gottes ist es doch genau so. Du hast ja vollkommen recht. Gott ist nur Liebe. Gott ist nur gut. So wird es ja dann auch erklärt von Höllenverteidigern. Und deswegen kann das Unperfekte und das Lieblose und das Nichtgute natürlich nicht für ewig bei ihm sein. Und deswegen muss Gott, und das ist dann der radikale Schluss, jeden Menschen vollständig verloren gehen lassen, weil wir eben, so war das Bild, was ich früher immer kannte, wir sind schmutzige Bettlaken und Gott ist ein reines Bettlaken. Und das schmutzige Bettlaken kann nicht beim reinen Bettlaken sein, weil sonst würde ja Gott auch schmutzig werden, das geht ja nicht. Und dann kommt natürlich die Kreuzestheologie, ne? Gott musste letztlich irgendwie ein Opfer da sehen, damit der ganze Schmutz abhanden kommt. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass Gott eben das Gegenteil von seiner Liebe, dass Gott eben auch Nein sagt zum Bösen. Und zum Nicht-Liebevollen und zum Nicht-Guten. Und das ist ja alles zu einem gewissen Teil richtig. Nur die Sache ist doch, ja, Gott sagt Nein zur Krankheit, aber nicht Nein zum Kranken. Gott sagt Nein zur Sünde, aber nicht Nein zum Sünder. Gott besiegt das Böse, aber doch nicht den bösen Menschen. Das Gericht Gottes muss doch darin bestehen, dass wir Menschen dürfen doch nicht reduziert werden auf unsere Schattenseiten. Gott würde uns doch dann auf die schmutzigen Flecken reduzieren. Aber es gibt eben auch sehr viel Weißes. Und wenn wir glauben, dass der Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann kann der Mensch, darf er im Namen Gottes nicht reduziert werden auf die Schattenseiten. Genau das tut aber diese Höllentheologie, weil sie sagt, Gott reduziert dich auf deine schlimmsten Schattenseiten, auf deine größten Fehler. Deswegen muss er auch einen 12-Jährigen, der schon mal gestohlen hat, oder den Massenmörder gleich behandeln, und zwar alle Hölle. Gott ist undifferenzierter als der korrupteste saudi-arabische Richter, weil er kennt nur Todesstrafe. Also es ist so, wie wenn du, keine Ahnung, einen Jungen siehst im Zug, der ohne Fahrkarte fährt, und der Schaffner gibt dem einen Kopfschuss. Weil es gibt nur eine Strafe, Todesstrafe. So muss man sich ja Gott dann vorstellen. Und dann wird man ja merken, die Gerechtigkeit Gottes geht da vollkommen verloren. Also die Leute wünschen sich einen gerechten Gott, der Nein zum Bösen sagt, aber letztlich haben sie einen Gott, der das Böse vermehrt, der selbst zur Fratze des Bösen mutiert, indem er töten muss. Und genau deswegen kann die Gerechtigkeit Gottes, und das kann man auch biblisch-theologisch wunderbar zeigen, bis in die Kreuzestheologie hinein, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht darin besteht, zu verdammen, sondern aufzurichten, zu heilen. Gott wird bezeichnet als Richter der Waisen und Witwen. Soll jetzt gemeint sein, er verdammt besonders Waise und Witwen? Das natürlich nicht, sondern er richtet sie auf und heilt sie. Also Gerechtigkeit Gottes müsste heißen, Gott sagt radikal Nein zur Sünde und bejaht zutiefst den Sünder, indem er den Sünder befreit von seiner Sünde. Er besiegt radikal die Krankheit, aber dadurch ist der Kranke nicht besiegt, sondern geheilt. Genau das ist doch das Gericht, genau das ist seine Gerechtigkeit. Die Reduktion des Menschen auf seine Schattenseiten wird nicht nur Gott nicht gerecht, sondern auch jedem Menschen nicht.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das jüngste Gericht, also wenn wir uns nochmal auf das Bettlaken, auf die Bettlaken-Metapher zurückkommen von gerade, ist nicht der Mülleimer, sondern die Waschmaschine.
Mhm. Ja, super.
Sehr cool.
Genau, und dadurch ist, aber das Tolle ist doch jetzt, in der Waschmaschine findet ja genau dieser Scheidungsprozess statt. Und zwar der Schmutz. Also es wäre doch dumm zu sagen, genau das, sehr gutes Bild. Im Grunde genommen besteht die Höllentheologie darin zu sagen, meine Wäsche ist schmutzig, ich muss sie wegschmeißen. Ja, immer sobald ein Hemd schmutzig ist, muss es in den Müll, weil ich reduziere das Hemd auf den Schmutz. Das tun ja die. Die reduzieren den Menschen auf den Schmutz. Aber die Waschmaschine macht ja genau das. Sie trennt zwischen dem Schmutz und der eigentlichen Sache. Und genau das, super Metapher, passiert im Gericht. Es passiert ein Scheidungsprozess zwischen Krankheit und Kranken, zwischen Sünde und Sünder und damit eben ein Transformationsprozess, ein Läuterungsprozess, der eben notwendig ist, um überhaupt zu einer Allversöhnung zu kommen. Weil bei einem haben die Höllenprediger recht, Gott ist nur Liebe und nicht Liebe hat keinen Platz bei ihm. Und deswegen braucht es diesen Transformationsprozess. Deswegen, je wichtiger die Allversöhnung mir wurde, desto wichtiger wurde mir das Gericht, weil es muss diesen Transformationsprozess geben. Es muss sozusagen, ja, heute könnte man sagen, diese Waschmaschine geben.
Das Ding mit der Waschmaschine ist ja eigentlich das Kreuz in der Theologie, zumindest in der evangelikalen Theologie, dass so dieses, hey, Jesus hat es doch schon gemacht. Also Jesus hat doch eigentlich schon dich rein gewaschen von aller Schuld. Du musst dich jetzt nur noch für Jesus entscheiden. Du musst es nur noch annehmen. Also das Geschenk ist schon gemacht, du musst es nur noch annehmen. Was denkst du dazu?
Das ist eben auch einer der zentralen Einwände. Ja, genau. Die Leute entscheiden sich für die Hölle. Also früher war es noch so, dass Gott Menschen in die Hölle geschmissen hat. Heute gibt's das gar nicht mehr. Viele Höllenprediger sagen, Gott schmeißt jemanden in die Hölle. Die Menschen wollen da alle hin. Die Menschen entscheiden sich sozusagen für die Hölle. Ist eine Entscheidung. Das heißt ja wollen. Also wenn sie sich entscheiden gegen Gott, entscheiden sie sich für die Hölle. Das hat ja mehrere Probleme, weil erstens ist die Entscheidung gegen Gott auch schon die Entscheidung für die Hölle. Und dann heißt es immer, Jesus sagt einmal, alle, die nicht für mich sind, sind gegen mich. Ja, Jesus sagt aber auch an einer anderen Stelle, alle, die nicht gegen mich sind, sind für mich. Also, und dann wird man am Ende bei beiden Stellen merken, dass es bei Jesus immer darum geht, ein bestimmtes überhebliches pharisäisches Denken auszuschließen. Und deswegen ist es letztlich beides eine ähnliche Aussage. Aber der Punkt ist halt, die meisten Menschen entscheiden sich ja gerade eben nicht. So. Und jetzt die nächste Sache. Selbst wenn sie sich entscheiden würden, ist doch die Frage, ist es überhaupt denkbar, dass sich Menschen gegen Gott als die Liebe selbst entscheiden? Oder ist nicht in Wahrheit jede Entscheidung gegen Gott die Entscheidung gegen ein bestimmtes, ich möchte sagen, verzerrt oder höllisch verzerrtes Gottesbild? Und das führt jetzt ja dazu, dass Menschen, die glauben, man könnte sich gegen Gott entscheiden, vielleicht selbst in einem Gottesbild gefangen sind, was noch so monströse Züge innehat, dass es für sie denkbar ist, dass man sich plausibel dagegen entscheiden möchte. Wenn ich aber ein Gottesbild habe, was keinerlei monströse Züge hat, gibt es gar keinen Grund zu glauben, dass sich Menschen sehenden Auges dagegen entscheiden würden. Darum ist meine These, kein Mensch hat sich jemals gegen Gott entschieden, sondern immer nur gegen ein bestimmtes Gottesbild. Und wenn jetzt Höllenprediger die Hölle predigen und den Zorn Gottes predigen auf der Straße, dann sorgen Sie dafür, dass Menschen verzerrte Gottesbilder haben und befördern diese Entscheidung gegen Gott. Damit malen Sie ein Gottesbild vor Augen, wogegen sich zu entscheiden nur logisch wäre. Und damit streuen Sie Misstrauen gegenüber Gott und reden nicht das Wort Gottes, sondern das Wort der Schlange. Weil die Schlange ja genau das tat. Sie hat das Misstrauen gegenüber Gott gesät, indem sie einen kleinlichen Gott vor Augen gemalt hat und die Fülle Gottes verdunkelt hat. Darum ist es nicht denkbar, dass sich Menschen sehenden Auges gegen die Liebe selbst entscheiden. Und deswegen höchstwahrscheinlich passt ja auch, diese ganzen Höllenverteidiger haben eben selbst ein Gottesbild, wo Gott eben nicht nur Liebe ist. Deswegen ist es für sie selbst ja denkbar, dass Menschen sich dagegen entscheiden würden, weil sie sich ja vielleicht auch dagegen entscheiden würden, aber es natürlich auch nicht können, weil sie ja selber nicht in der Hölle landen wollen. Aber das ist eben der Punkt, das mit dem freien Willen steht und fällt mit der Prämisse, dass Gott eigentlich so kacke ist, dass Menschen sich wirklich dagegen entscheiden wollen könnten. Und das eben widerspreche ich und sage, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber wenn es einen Menschen geben sollte, der sich dagegen entscheidet, ja gut, der muss natürlich nicht bei Gott sein. Natürlich nicht. Aber so einen gibt es nicht. Es ist nicht denkbar. Es ist nicht denkbar. Das ist diese Schiene. Genau.
Jetzt sind wir an einem Punkt, wo es bei mir interessant wurde, weil diese ganzen Themen, die wir gerade hatten, dachte ich, ja, irgendwie, weiß nicht. Nach dem Gericht ist er dann, ich sag mal, im Himmel. Und da war mein großes Problem. Jetzt sitze ich da im Himmel, bin voller Glück und in der Gegenwart Gottes und was weiß ich. Und es ist alles toll. Und der Großteil meiner Familie, meiner Freunde hängen in der Hölle. Und dann dachte ich mir, da bin ich doch nicht glücklich.
Ja.
Oder gibt mir Gott eine Hirnwäsche. Ja. Das geht's nicht. Und das passt so überhaupt nicht.
Ja, und das ist ein so wichtiger Punkt, Uwe, weil du hattest ja auch vorhin gesagt, wie soll ich mich freuen, wenn zwar ich persönlich im Himmel bin, mir geht's gut, ich kann die Beine hochlegen, aber allen anderen geht's scheiße. Ja, das ist ja der Punkt. Und dann, ja, vielleicht gibt's so eine Gehirnwäsche oder vielleicht geht's uns so gut, dass wir das ganze Leid vergessen. So, jetzt ist doch aber der entscheidende Punkt. Wie egoistisch und lieblos müsste ein Mensch sein, dass er sich für ewig freuen kann, während seine Liebsten für ewig leiden? Ich habe, als ich in einer Gemeinde auch über das Gericht und auch die Eifersöhnung predigte, kam danach eine ältere Frau zu mir und die hatte Tränen in den Augen und hat gesagt, Martin, ich hatte früher immer wieder diesen einen Traum. Ich bin im Himmel und meine Liebsten sind in der Hölle. Und ich habe mich im Schlaf dagegen gewehrt. In so einen Himmel möchte ich nicht. Und dann denke ich mir, ja, gerade auch im Angesicht von Personen, die ich liebe, das sage ich auch immer wieder zu meiner Verlobten, ich bin lieber, also sie ist selbst natürlich auch gläubig, aber ich wäre lieber, wenn du vom Glauben abfällst, lieber mit dir in der Hölle als ohne dir im Himmel. Und jetzt beißt sich doch die ganze Höllentheologie selbst in den Schwanz, weil sie sagt, im Himmel wird es nur Liebe geben. Ja, deswegen können wir ja da, deswegen nur Gott ist Liebe, deswegen hat alles, was nicht Liebe und nicht gut ist, wird kein Raum. So, jetzt ist doch aber der Punkt, wenn es eine Hölle gibt, dann kann es gar keine Liebenden im Himmel geben, die sich freuen, weil jeder Liebende für ewig an der Abwesenheit seiner Geliebten leiden müsste. Das heißt, nur lieblose Heilsegoisten könnten sich für immer freuen. Jeder Mensch, der der Liebe fähig ist, für den wäre der Himmel die eigentliche Hölle. Dann wäre der Himmel die Hölle, weil dort für ewig Tränen fließen würden, weil für ewig Menschen leiden müssten an der Abwesenheit ihrer Geliebten. Wer nicht weint, ist nicht liebevoll, aber dann wäre der Himmel die eigentliche Hölle und Gott selbst der Satan. Und darum ist es nicht denkbar, es ist nicht denkbar. Und selbst wenn man sagt, ja, wir werden das alle vergessen, ist doch die Frage, wie soll denn Gott damit leben? Der Gott, der sich in Christus geoffenbart hat, als derjenige, der das letzte verlorene Schaf sucht und findet. Und übrigens, das verlorene Schaf hat sich nie bekehrt. Es wurde einfach gefunden. Das ist auch interessant. Das ist eben der eine Punkt, ja. Und Gott offenbart sich ja ganz zentral im Alten Testament als derjenige, der die Schreie der Unterdrückten und Leidenden hört und sie rettet. So offenbart er sich dem Mose am Dornbusch. Also Gott kennzeichnet sich am Anfang aus als derjenige, der die Schreie hört und darauf eingeht. Und jetzt soll gesagt werden, auf ewig wird er sich die Ohren zuhalten und lalala rufen und Lobpreis machen, während ewig Leute schreien. Das geht nicht, dann wäre die Offenbarung Gottes dem Mose am Dornbusch, aber auch die Offenbarung Gottes in Christus nicht vertrauenswürdig. Es wäre gar keine echte Offenbarung. Gott würde am Ende das Gegenteil von dem sein, als der sich geoffenbart hat. Darum ist es weder denkbar, dass liebende Menschen in einem Himmel sein könnten, der wirklich himmlisch ist, oder dass auch ihre Geliebten dort sind. Aber es wäre auch nicht denkbar, dass Gott, wenn er Liebe ist, dort himmlische Gefühle entwickeln könnte.
Außer Gott ist schizophren.
Ja, genau. Darauf basiert ja eben das gesamte Ding. Darauf basiert die ganze Höllenlehre und letztlich wäre Gott am Ende des Tages nicht nur schizophren, weil dann würde er sich ja permanent selber zerreißen und weinen und lachen gleichzeitig, sondern eigentlich wäre er dann am Ende doch wahrscheinlich ein Satan, wenn er damit zurechtkommt, dass für ewig Leute schreien.
ich finde diesen Gedanken, den du gerade gemacht hast, mit den Liebenden, die leiden, weil ihre Geliebten nicht im Himmel sind und deswegen der Himmel kein Himmel sein kann, das ist ein rhetorischer Kunstgriff. Den finde ich unglaublich poetisch.
Ja.
So. Ja. Cool.
Ja, voll, voll. Ja, so ging es mir ganz oft. Ich konnte das übrigens auch nie verstehen. Ich hatte mich mit jemandem getroffen und seine Augen haben gestrahlt und er sagte, Martin, ich freue mich auf die Ewigkeit. Mhm. Ja, da hat man richtig gespürt, da freut sich einer.
Ja.
Aber der gleiche Mann war felsenfest überzeugt, dass es eine Hölle gibt und alle Ungläubigen dahin kommen. Und ich habe es nie verstanden, wie dieser Mensch sich freuen kann. Also wie soll das denn gehen? Also entweder, ich unterstelle, entweder muss dieser Mensch dermaßen schizophren sein in seinem ganzen Bild, dass er das alles ausklammert, dieses ganze Unheil. Kein Mensch, der liebt, kann sagen, ich freue mich auf die Ewigkeit, wenn mein ungläubiger Sohn dort nicht ist. Es geht einfach nicht. Das hält ja Gott auch nicht aus. Deswegen ist er ja Mensch geworden und so weiter. Aber wie kann man sich da freuen? Entweder ist es derart schizophren in seinem eigenen Bild oder total kalt und abgestumpft und lieblos. Aber ich habe es nie verstanden, wie soll man sich da freuen? Es gäbe für mich keinen Grund zur Freude. Also letztlich könnte man sagen, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder kommen alle in den Himmel oder es gibt gar keinen Himmel. Das ist ja der Punkt. Weil dann wäre der Himmel ja für jeden Liebenden die eigentliche Hölle. Und Gott, wenn er jemand ist, der das zulässt oder sogar befürwortet, wäre kein Gott der Liebe, sondern ein Teufel. Weil so jemanden möchte ich sowieso nicht sein.
Okay, ich habe Synapsenfasching.
Genau. Genau.
Boah, okay.
Martin, ich finde es total spannend, über diese Hintergründe zu reden. Aber unsere eigentliche Idee ist ja, was machen wir mit Menschen, die Angst davor haben? Was machen wir mit Menschen, die ja krank werden aufgrund dieser Gedanken, die aus Furcht krank werden? Es ist total gut, da theoretische Hintergründe zu haben. Und darum empfehle ich auch wirklich das Buch. Also ich weiß, du hast mit Hossa Talk ein 4-Stunden-Interview gehabt. Und ihr wart noch lange nicht fertig. Und dieses Buch ist so kompakt, es ist so genial. Also ich kann es nur empfehlen. Vorhin hast du uns eine Hintergrundinfo gegeben. Die erste Auflage war nach 2 Monaten vergriffen. Da hat der Verlag gemeint, machen wir halt eine zweite. 24 Stunden später kam, oh, durch die Vorbestellung ist die zweite auch schon wirklich, wir machen eine dritte.
Ja.
Das gibt vielleicht eine Idee, wie faszinierend und befreiend das Buch ist. Ich rede mal so, wie ich es empfunden habe. Ja.
Im Vergleich zu anderen theologischen Büchern,
ja, genau,
die bei diesem Verlag rauskommen.
Ja, genau. Ja. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Wir verlinken das natürlich. Wir verlinken auch die Interviews, die du schon hattest. Ja, was machen wir mit Menschen, die aus dieser Angst, aus dieser Höllenangst im wahrsten Sinne des Wortes rauskommen wollen und wirklich leben wollen, das wirklich von Gottes Liebe durchdrungen ist?
Ja, und ich glaube, dass eines, was wir tun können, und ich füge da noch ein paar Punkte hinzu, ist genau das, was wir schon die ganze Zeit getan haben. Und zwar eben darüber zu sprechen, wie können wir einfach durch Argumente, durch Nachdenken eben eine Alternative schaffen. Das ist ja das, was mich immer so fasziniert, dass Leute auf mein Buch, was ja nur Argumente sind, es ist ja nur argumentiert in einer pointierten und auch schlüssigen Weise, dass sie aufgrund eines theologischen Fachbuches sagen, ich fühle mich dadurch befreit und kann Frieden finden. Also das ist ja das Interessante, wir haben gar kein Seelsorgegespräch geführt, sie haben einfach nur argumentative Fakten einer gesunden Theologie gelesen und das wirkt sich so aus. Das zeigt doch eben, dass wenn wir über theologische Dinge nachdenken, wir ja immer über uns selbst sprechen. Also wir können ja gar nicht Theologie betreiben, ohne dass es nicht irgendwie unser Herz und unser Wesen auch tangiert. Das ist der Unterschied, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, keine Ahnung, wie der Aktienindex aussieht, obwohl sich da vielleicht manche auch existenziell angesprochen fühlen. Oder ob wir eben über ganz grundlegende Sachen sprechen, über unseren Glauben, was uns zutiefst ausmacht und wie wir Gott und die Welt verstehen. Deswegen glaube ich, haben wir schon sehr viel getan, wenn wir eben einfach auch über diese Argumente und über diese theologischen Sachen reden. Das ist ja der Grund, warum ich Theologie studiert habe und studiere, weil ich merke, dass dieses tiefe Eingraben in die Theorie unfassbar praxisrelevant ist. Also es braucht eigentlich jetzt gar nicht noch einen Schritt in die Praxis, sondern selbst das ist jetzt massiv praxisrelevant. Aber um das eben auszudrücken, was können wir jemandem sagen, der Angst hat vor Gott und auch unter der Hölle leidet? Manche würden ja sagen, ja, ich leide darunter gar nicht. Ich finde, das so ist es halt. Ja, aber was sagen wir denen, die darunter leiden? Genauso wie ich es am Anfang gesagt habe, die sagen, ich möchte doch etwas anderes glauben und ich wünsche es mir doch. Ich wünsche mir, dass es keine Hölle gibt und ich hoffe es auch, aber ich muss es eben glauben, weil ich denke, dass es in der Bibel steht oder was auch immer. Die Gerechtigkeit Gottes dann einkracht oder was auch immer. Und da möchte ich sagen, du musst genau das eben nicht tun. Stell dir doch mal vor, Gott wäre genauso liebevoll wie du. Würde er das denn überhaupt selber ertragen? Du bist ja schon so liebevoll, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst und willst. Jetzt stell dir mal vor, das habe ich einer Frau gesagt, die unter der Hölle litt, habe ich gesagt, stell dir mal vor, Gott wäre so liebevoll wie du. Stell dir vor, Gott schaut so liebevoll auf dich, wie du auf deine beiden Kinder. Gäbe es dann die Möglichkeit einer Hölle überhaupt? Sagt sie nein. Also ich würde mein Kind, selbst wenn mein Kind in den Keller für ewig gesperrt werden will, würde ich es nicht machen. Und dann sage ich jetzt, stell dir mal vor, Gott wäre doppelt so liebevoll. Würde er es dann tun? Stell dir mal vor, er wäre 100-mal so liebevoll. Nein, stell dir mal vor, er wäre die Liebe selbst. Und sie sagt, Martin, ich habe es begriffen. Und ich habe gesagt, wann immer du Angst vor Gott hast, egal was du in der Predigt hörst, egal was du in einem Buch liest und egal was du in der Bibel liest, wann immer du Angst vor Gott bekommst, stell dir einfach nur vor, Gott wäre genauso liebevoll wie du. Das würde schon vollkommen ausreichen, dass du keine Angst mehr haben müsstest. Und vielleicht ist er sogar noch liebevoller als du. Dann müsstest du erst recht keine Angst haben. Aber das ist doch genau die Sache. Also gib deiner Intuition, deiner Liebe so viel Raum und traue Gott zu, dass er mindestens genauso liebevoll ist. Und dass seine Liebe nicht nur das erste oder und letzte, sondern auch das letzte Wort haben wird. Das würde ich als erstes sagen. Und das zweite, was ich sagen würde, und da vermischt sich jetzt auch wieder theologische Argumentation mit rein, eigentlich ist es nicht möglich, zu vertrauen und gleichzeitig tiefe Angst zu haben. Glaube bedeutet ja dem Worte nach Vertrauen. Glaube bedeutet ja erstmal eben gerade nicht, ich muss bestimmte Sätze für wahr halten, sondern es bedeutet ein Vertrauensverhältnis in den Grund der Wirklichkeit, in die Quelle des Lebens, in Gott. So, wenn ich jetzt aber vor diesem Grund, vor dieser Quelle Angst haben muss, stellt sich doch die Frage, kann ich mich jemandem grundlos, bedingungslos anvertrauen, vor dem ich immer auch tierische Angst haben muss? Kann ich überhaupt Glauben im Sinne von Vertrauen, also Glauben im Sinne von Sätze abhaken, das geht natürlich, aber Glauben im Sinne von Vertrauen ist doch nicht möglich gegenüber jemandem, vor dem ich mich existenziell ängstigen muss. Und genau darum sagt der erste Johannesbrief, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Gib der Liebe Gottes Raum und verstehe, dass jedes Aber zur Liebe Gottes genau das ist, was auch die Pharisäer taten. Und Jesus gesagt hat, dieses Aber braucht es nicht. Dieses Aber braucht es nicht. Wehe, ihr Pharisäer, ihr schließt Menschen vom Reich Gottes aus und geht selber nicht hinein. Das sagt er zu ihnen. Und die Pharisäer sind gute Leute. Die Pharisäer sind die Heiligungsbewegung der damaligen Zeit. Aber sie haben vergessen, dass die Liebe Gottes das erste und letzte Wort haben wird. Darum eben, gib dieser Liebe und auch diesem Vertrauen im Raum und stell dir vor, Gott wäre nur so liebevoll wie ein unvollkommen liebender Mensch.
Puh. Ja. Du hast ja gerade gesagt, dass diese Theorie ja grundlegend ist, um was zu verstehen. Ja, um aus dieser Furcht rauszukommen. Und dann fiel mir ein, ich war mal in einer sehr, sehr fundamentalistischen Gemeinde und hat ein Seelsorger mal zu mir gesagt, wenn die Lehre richtig gut ist, erspart mir das 80% der Seelsorge.
Ja.
Und das ist ja genau der Punkt, ne?
Das ist genau der Punkt und genau das ist doch aber die Sache. Evangelium, das beanspruchen wir ja alle, dass wir das Evangelium verkünden. Evangelium heißt ja frohe Botschaft. So, jetzt kann man ja mal ganz einfach fragen, woran erkennt man eigentlich eine frohe Botschaft? Ja, natürlich daran, dass sie froh macht. Ist doch klar. So, und jetzt kann man ja mal fragen, Kann es Evangelium gewesen sein, wenn ich etwas gehört habe, was mich traurig gemacht hat, ängstlich gemacht hat und krank? Also man kann ganz einfach deutlich daran sehen, wenn ich etwas höre, was mich trauriger, kleiner und kränker macht, dann war es mit Sicherheit nicht die frohe Botschaft, das Evangelium. Und genau das ist ja gerade das Schöne, und da vermischt sich eben in dem Wort Evangelium schon Lehre und Seelsorge, dass die Botschaft und auch der Inhalt ja eben gerade diese seelsorgerlich positive Auswirkung haben muss, wenn es Evangelium sein soll. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Das sagt der Engel zur Geburt den Hirten. Und das ist eben das, woran man ganz einfach messen kann. Habe ich den Prediger, gehe ich aus der Predigt, aus dem Gottesdienst einen Kopf kleiner raus oder einen Kopf größer? Ermutigter oder verängstigter? Ja, wann immer es ängstlicher macht und kränker, dann war es, hat es nicht so viel mit Evangelium zu tun gehabt, selbst wenn die Worte Jesus und Gott da drin vorkamen.
Aber das ist wahrscheinlich sehr schwer für viele umzusetzen, wenn sie trotzdem an den christlichen AGB festhalten.
Ja, ja.
Also die AGB aus der Hölle im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
so schließen wir den Kreis. Boah.
Ja.
Ja, genau. Und daran merkt man ja aber, dass diese Höllen-AGBs ja selbst nicht Teil des Evangeliums sein können, wenn es sich um eine frohe Botschaft handeln soll. Also wirklich eine durch und durch frohmachende Botschaft. Man könnte vielleicht sagen, das Evangelium spricht nicht von einer Hölle, sondern von der allwirksamen Überwindung jeder Hölle am Ende. Das Evangelium spricht nicht von Toten, sondern nimmt das Tote so ernst und spricht von einem Gott, der in den Tod hineinkam und ihn endgültig ein für alle Mal besiegt hat. Wenn Christus aber den Tod besiegt hat, kann es keine Toten mehr geben. Und wenn er die Hölle enthüllt hat, kann es auch keine Hölle mehr geben. Also das Evangelium nimmt all das Dunkle und Böse ganz ernst, so ernst wie niemand sonst, sagt eben nicht, Gott schaut da weg, sondern er kommt so tief dort rein und verwandelt es von innen heraus in Leben. All das, was die Höllenleute sagen, ist richtig, aber es ist das Vorletzte. Die Hölle, der Tod und der Teufel sind das Vorletzte. Gott kommt dort hinein und verwandelt es in Sieg, in Leben und in Befreiung. Das ist eben genau der Punkt.
Die Hölle hat nicht das letzte Wort. Gott hat da immer noch das letzte Wort.
Geil. Ja.
So. Ja. Egal, wie sich die Menschen entscheiden, egal, was sie machen, egal, was sie glauben. Ich finde das so, so cool. Darf ich noch eine Rückfrage stellen? Bereich gerade Evangelium. Ich glaube, es könnte ein Thema sein, was einerseits seelsorgerlich relevant ist und andererseits aber auch theologisch interessant. Denn Jesus spricht doch auch über die Hölle. So, was hat's denn jetzt damit auf sich, wenn ich jetzt mal auf blöd frag? Jesus hat doch auch davon gesprochen, dass Leute quasi ins Verderben gehen oder in die ewige Verdammnis, je nachdem, wie du es auslegst oder so. Also die Hölle hat doch in der Lehre Jesu eine Relevanz. Das kannst du doch jetzt nicht wegignorieren. Ich spiele jetzt einfach mal den Anwalt der Hölle.
Ja, genau. Ja, und mit dem Haha danach ist es sogar noch höllischer.
Ja. Ich bin ja so gemein, ich stelle ihm kritische Fragen.
Nein, sehr gut, aber das ist doch jetzt schon wieder so schön. Ich habe mit Jay von Hossa Talk, da habe ich geredet und er hat gesagt, Martin, es ist echt faszinierend, wir haben so viel auf Facebook mit Leuten diskutiert auf deine Folge und es sind eben mehr die gleichen Einwände gegen die Allversöhnung. Du hast ja gesagt, es sind nur 5 und es gibt tatsächlich nur 5. Und genau das wurde jetzt auch in diesem Gespräch deutlich. Wir sind eingestiegen mit dem Gegenargument, die Gerechtigkeit Gottes und das Gericht. Es spricht gegen die Allversöhnung. Habe ich versucht, in ganz kurzer Zeit deutlich zu machen, nein, eben gerade nicht. Wahre Gerechtigkeit spricht für die Allversöhnung. In dem Buch alles viel ausführlicher, aber genau das sind ja eben die Gegenargumente, die ich ganz ernst nehme. Ich gehe ja da nicht rüber hinweg. Dann hatten wir das zweite Gegenargument. Ja, was ist denn mit dem freien Willen? Hebelt der den freien Willen aus? Da haben wir auch ganz kurz drauf eingegangen, ja, nee, der freie Wille wird nicht ausgehebelt, aber es gibt keinen freien Menschen, der sich sehenden Auges gegen Gott entscheidet. Haben das begründet. Und jetzt kommt der dritte Einwand von 5. Ja, die Bibel sagt doch glasklar, dass es eine Hölle gibt. Und nur der Vollständigkeit halber, der vierte Einwand wäre dann, Jesus ist nicht mehr der einzige Weg. Und der fünfte Einwand, die ganze Mission wäre sinnlos, wenn es eben jeweils eine Allversöhnung gäbe. Das sind die 5 Einwände und es gibt auch nicht mehr als diese 5. Und jetzt sind wir bei der Bibel gelandet und ich glaube, dass das auch eines der zentralsten Einwände von vielen ist. Also ich habe das auch in Büchern gelesen, dass das war genau das, ja. Ich hoffe, dass es anders ist, aber Jesus und die Bibel sagen klar, dass es eine Hölle gibt. Da kann ich auch nichts dran machen. Ich wünsche es mir anders, aber wenn das nun mal die vom Himmel gefallene Wahrheit ist, dann muss ich es nun mal hinnehmen. Und das ist mit Abstand, mit großem Abstand das ausführlichste Kapitel, weil ich ja jetzt zeigen muss, aufgrund von so vielen Texten, die ganz Unterschiedliches meinen, was sie eigentlich Unterschiedliches meinen. Das ist mit Abstand die weitläufigste Frage. Und das, was ich dazu aber in Kürze sagen kann, ist, erstens, die Bibel enthält keine glasklare Lehre von der Allversöhnung, aber erst recht keine glasklare Lehre von der Hölle, weil die Bibel gar keine glasklare Lehre beinhaltet. Weil die Bibel eben ein Chor ist von Stimmen, die gegenseitig sich ins Wort fallen und diskutieren. Und genau dadurch wird die Bibel nicht weniger zum Wort Gottes, sondern mehr zum Wort Gottes. Die Bibel wird dadurch nicht kleiner, sondern größer. Sie ist ein Chor von verschiedenen Stimmen. Die Propheten widersprechen plötzlich dem, was in der Tora gesagt wird. Die Evangelien, plötzlich im Johannesevangelium gibt es einen Jünger, der ist Nathanael, der taucht bei den anderen gar nicht auf. Also das müsste man ja schon mal mitkriegen, wenn da plötzlich einer da ist oder nicht. Dann wird in der einen Stelle im Buch Samuel heißt es, Gott veranlasste David zu einer Volkszählung. Die Parallelstelle in Chronik, da steht, der Teufel veranlasste. Also das ist ja schon ein Unterschied, ob es Gott oder der Teufel ist. Da merkt man eben, dass die Autoren, die die Bibel verfasst haben, in einer bestimmten Zeit sind. Und jetzt wird die Wahrheit der Bibel ja gerade dadurch nicht hinfällig, sondern kommt erst dann zum Leuchten, wenn ich sehe, welche Erfahrung verbirgt sich dahinter, welche Frage, welche Not. Und genau deswegen kann die Bibel kein Lehrbuch sein. Und wenn sie ein Lehrbuch wäre, wäre sie ein sehr schlechtes. Weil dann könnte man einfach Sätze schreiben. Zum Beispiel, am Ende kommen alle in den Himmel. Es gibt die vier geistlichen Gesetze. Wenn man die Bibel reduzieren könnte auf einzelne Lehren, dann hätte man die Bibel anders schreiben müssen. Und zwar nicht in Geschichten, sondern in einzelnen Dogmas, in 99 Thesen meinetwegen. Aber das ist dort nicht so. Die Bibel ist ein Buch, was erzählt, und das lässt doch nur den Schluss zu, dass sich die Wahrheit Gottes eben eher in einer polyphonen Sinfonie an Stimmen offenbart, als in einem dogmatisch glattgebügelten Lehrbuch. Das ist doch die Botschaft dahinter. Die göttliche Botschaft, das Evangelium kannst du nicht einfrieren und auf 5 Sätze eindampfen, sondern du musst immer in dieser breiten Vielfalt dich dort hineinbegeben. Und auf Jugendfreizeiten mache ich das ja immer deutlich. Da sind dann manchmal so super fromme Jugendliche und dann stelle ich irgendeine Frage in der Gruppenarbeit, ja, keine Ahnung, was denkst du zur Geschichte vom verlorenen Sohn oder keine Ahnung was, und dann sind immer die super frommen sozialisierten Jugendlichen, die wollen immer die richtige Antwort geben, ja, die fressen alles, da hat die Bibel immer recht. Und dann sage ich immer zu denen, hey, aufwachen, wir nehmen die Bibel so ernst, dass wir mit ihr ringen, dass wir ihr auch widersprechen, so wie Jakob am Jabok mit Gott gerungen hat. Und dann plötzlich wird's spannend, dann erst wird's interessant, dann kommen wir richtig ins Gespräch und tauchen ein und sagen, das verstehe ich doch gar nicht, das geht doch nicht, warum ist das so? Also wir nehmen die Bibel so ernst, dass wir mit ihr ringen und nicht einfach nur abnicken. Also derjenige, der die Bibel ernst nimmt, der ringt mit ihr und nickt nicht einfach alles ab. Genau das ist eben jetzt auch der Punkt bei dieser ganzen Höllen- und Allversöhnungsdiskussion. Es gibt in der Bibel, und es wird immer in der Bibel Stellen geben, die man eben dualistisch auslegen kann. Nur der Punkt ist, den ich mache. Erstens, die meisten Stellen, wo wir immer denken, da ist die Hölle gemeint, meint sie gar nicht. Also ich mache deutlich, die Stellen sind viel weniger. Es gibt viel weniger Stellen, die für die Hölle sprechen, als du denkst. Viel weniger. Die meisten sprechen gar nicht von der Hölle. Die Hölle ist selbst eine traditionsgeschichtlich gewachsene Idee, die sämtliche Kategorien der Heiligen Schrift undifferenziert miteinander vermengt, in einen Topf schmeißt, umrührt und dann kommt plötzlich aus zigtausend Bibelkontexten, die was ganz anderes meinen, plötzlich die Höllenlehre raus. So, und ich mache deutlich, dass das erstens so nicht gemacht werden darf, weil dadurch die Texte in ihrer Eigenart nicht berücksichtigt werden können. Und ich mache deutlich, dass eben viele Höllentexte, wie zum Beispiel das mit den Schafen und den Böcken und so weiter, gar nichts von der Hölle sprechen können, weil es um ganz andere Kategorien geht. Und so auch bei Jesus. Es wird oft gesagt, das war ja die Ausgangsfrage, es wird oft gesagt, Jesus redet doch mehr von der Hölle als vom Himmel. Das habe ich schon oft in Höllenpredigten gehört. Und da muss man natürlich erstens sagen, also das ist ja nun der größte faktische Schwachsinn. Das ist jetzt gar keine Meinung oder Auslegung, sondern es ist nachweislich falsch, weil die Botschaft Jesu nie die Hölle war, sondern das Reich Gottes. Es gibt wahrscheinlich keinen Alttestamentler, der nicht sofort gefeuert werden, kein Neutestamentler, der nicht sofort gefeuert werden würde, wenn er das behaupten würde, dass die Hauptbotschaft Jesu die Hölle ist. Die Hauptbotschaft Jesu ist das Reich Gottes. So, und jetzt spricht Jesus beispielsweise in der Bergpredigt von Gehenna. Und Gehenna ist ein bestimmtes Wort, was oft mit Hölle übersetzt wird. Aber jetzt ist doch interessant zu beobachten, dass wann immer Jesus von Gehenna spricht, übrigens auch nur in den synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, dass er immer spricht zu Frommen in Bezug auf Taten. Also die Hölle ist hier keine Botschaft für die Ungläubigen, sondern eine Botschaft für die Frommen. Also eigentlich müsste man sagen, mit der Hölle drohen müsste man dem Höllenprediger, also dem Frommen und nicht, es geht überall, wo Jesus von der Hölle spricht, niemals um Glauben oder Unglauben. In der Bergpredigt geht es zum Beispiel darum, das ist eine meiner Lieblingsstellen, dort heißt es, wer seinen Bruder gottlos schimpft und danach in Gottesdienst geht, der landet in seinem ganzen Gehenna-Lifestyle letztlich in der Gehenna. Also er produziert, so übersetzt ich das immer frei, Gehenna. Und Gehenna ist eben die Müllkippe südlich von Jerusalem. Also das kommt dabei raus, da siehst du es. Du kannst es bis hierher riechen.
Ist ein historischer Ort.
Genau, also ein historischer Ort, der in der zwischentestamentlichen Literatur auch zum Bild des Gerichtes wurde und damit auch eschatologisch aufgeladen war. Aber Jesus macht eben hier was ganz Anschauliches. Er macht deutlich, und das ist doch jetzt interessant, wenn du deinen Bruder gottlos schimpfst und danach in den Gottesdienst gehst, dann produzierst du Gehenna. Das heißt doch, was machen denn Höllenprediger? Sie schimpfen andere gottlos. Und was produzieren sie dadurch? Sie produzieren Gehenna. Derjenige, der andere gottlos schimpft, der andere der Hölle bezichtigt, der produziert die Hölle. Und deswegen sagte Jesus auch zu den Pharisäern in der langen Rede Matthäus-Evangelium, ihr produziert Kinder des Satans, denn ihr verschließt Leuten das Reich Gottes und geht selber nicht hindurch. Es wäre besser für euch, wenn euch ein Mühlstein um den Hals gehängt wird und ihr ins Meer geschmissen wird. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt plötzlich die ganzen Höllenprediger ins Meer schmeißen sollen, aber der Punkt ist doch, dass sie richten so ein großes Unheil an. Sie produzieren die Hölle, sie produzieren Gehenna und sie reden der Schlange das Wort und nicht Gott. Und sie wollen es noch nicht mal. Das ist ja die Tragödie. Und ich möchte all diesen sagen, ich möchte den Höllenpredigern, ich möchte sie auf der einen Seite ermahnen, das, was ihr tut, ist böse. Und auf der anderen Seite möchte ich sie ermutigen, ihr müsst das nicht tun. Ihr dürft das Evangelium verkünden ohne die Höllen-AGBs. Ihr müsst euch selbst und andere nicht knechten. Ihr könntet viel leichter leben. Und Gott, nicht Gott hat ein Problem, sondern ihr habt ein Problem mit diesen Menschen. Ihr macht euch selber das Leben schwer. Und deswegen denke ich mir ganz oft, am Ende im Himmel wird es eine Gruppe von Menschen geben, die am meisten beschämt aufatmen werden. Und das sind die ganzen Höllenprediger, die sich selbst und andere permanent gequält haben. Sie werden eines Tages vor der Liebe Gottes stehen und schambesetzt sehen, wie dass sie schuldig geworden sind und gleichzeitig so froh werden wie nie zuvor, weil Gott noch viel liebevoller ist und auch zu ihnen nicht so hart ist, wie sie es immer gedacht haben.
Aber auch für die gibt es Hoffnung.
Ja, natürlich. Das ist eben, Allversöhnung bedeutet für alle.
Auch ja. Die.
Natürlich.
Also die werden dann halt insofern gerichtet, dass man sie an diesem Mühlstein wieder aus dem Meer rausfischt, von diesem Mühlstein befreit, einmal trockenföhnt und in den Arm nimmt.
Ja, das ist so ein schönes Bild, weil ich mir das oft denke, ich gucke auf YouTube manchmal so Höllenprediger an, so besonders hartgesottene, und ich denke mir ganz oft, boah, wenn ich jetzt da sitzen würde, ich würde einfach gerne aufstehen und dich mal umarmen, ja? Dann würdest du vielleicht auch aufhören, so hart zu reden mit einer faltigen Stirn und dann sagen, das Evangelium. Ja, das hört sich schon im Tonfall nicht mehr froh an.
Ah, sagt deiner Theologie, dass du erlöst bist.
So. Ja, genau.
Gibt deinem Gesicht, gibt da diesen Spruch, sagt deinem Gesicht, dass es erlöst ist.
Ja.
Aber
ja, so
kann man schon viel früher ansetzen. Boah, das ist, ich finde es total spannend, da durchzugehen.
Ja.
Da so zu lauschen und zuzuhören. Ich habe auch gerade gar keine Fragen mehr. Also,
ja.
Boah, was möchtest du noch Leuten mit auf den Weg geben, die ringen zwischen diesen beiden Fantasien. So, wenn du einfach so dir vorstellst, ein guter Freund ist noch am Hadern, so, und weiß einfach gerade noch nichts. Hat vielleicht auch Sorge, dass er eine Irrlehre auf dem Leim geht, einer sogenannten. Was würdest du dem gerne nochmal für eine Frage stellen? Damit er selber nachdenken kann, so in der rabbinischen Art, so nach dem Motto, Jesus hat ja ganz viel mit Gegenfragen geantwortet.
Ja, vielleicht würde ich diese Person fragen, was ist der Grund, warum du nicht diesen Schritt aufs Wasser wagst, noch einmal neu, ganz neu nachzudenken? Ist es wirklich die Liebe und das Vertrauen Gott gegenüber oder ist es nicht die existenzielle Angst, fallen gelassen zu werden? Und wenn es das Letztere ist, dann ist es ein Argument dafür, trotzdem aufs Wasser zu gehen. Weil ich glaube eben, dass ganz viele Leute eben Angst haben, dass letztlich Gott auch sie anschaut und sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht, weil du hast plötzlich Irrlehre vertreten und sogar verbreitet. Das ist ja das Dramatische. Solange wie es eine Hölle gibt, hat auch der gläubigste Mensch immer Angst um sein Heil. Und das ist eben der Grund, warum viele sich nicht trauen, aufs Wasser zu gehen, weil sie Angst haben, weil sie denken, sie müssten Gott festhalten und sie müssten die richtigen Sätze festhalten, sonst kommen sie auf Abwege. Und ich habe das oft erlebt bei Menschen und ich habe dann immer zu ihnen gesagt, Gott, denkst du wirklich, dass Gott Menschen ablehnen wird oder böse auf sie sein wird, wenn sie ernsthaft gerungen haben, wenn sie ernsthaft suchen? Glaubst du wirklich, dass Gott das schlecht findet, dass du neue Dinge denkst, dass du neue Dinge sagst, dass du aufbrichst zu neuen Ufern? Manchmal, das sage ich dann auch oft, manchmal muss man aufs Wasser gehen und erst das Gefühl haben zu versinken wie Petrus, um dann zu spüren, dass die Hand Jesu dich doch hält.
Ja, jetzt sind wir beide sprachlos.
Ja.
Und das war, glaube ich, das beste Schlusswort für diese Folge. Es ist wirklich schon befreiend, dir zuzuhören. Und ich hoffe, dass diese Freiheit, diese Liebe, die auch rüberkommt, wenn wir miteinander reden, das ist vollkommen faszinierend, finde ich, dass es auch möglichst viele Leute erfahren. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mega. Hat uns auch mega Spaß gemacht.
Voll. Bis möglichst bald.
Boah, ich bin gespannt, was ihr denkt.
Ja.
Schreibt uns, was ihr zu diesen Gedanken denkt, die wir jetzt heute mit Martin ein bisschen diskutiert haben. Ich fand es ein sehr, sehr erfrischendes Gespräch.
Ja.
Ich finde dem Martin seine Faszination von dem Thema. Also man hat auch, wir haben auch auf dem Bildschirm einfach gesehen, wie der einfach das Strahlen angefangen hat. Also das ist, der hat da echt eine Liebe für das Thema und wir hoffen, wir konnten euch dafür einfach auch ein bisschen gewinnen, darüber nachzudenken.
Ja.
So, einfach mal drüber nachdenken, das, glaube ich, kann nur helfen.
Richtig, ja.
Ja, aber schreibt uns doch gerne, was ihr dann denkt, und welchen Gedanken ihr noch so hängen bleibt, wo ihr vielleicht auch Fragen habt. Genau, und hört euch vielleicht, wenn ihr Interesse habt, schaut euch mal in die Shownotes um. Vielleicht gibt's da irgendwas, wo ihr sagt, okay, hey, da höre ich nochmal rein oder da lese ich rein, um mich einfach mit dem Thema nochmal mehr zu befassen. Genau. Ansonsten freuen wir uns, dass ihr dabei wart, ja, bis zum Ende hier dran geblieben seid. Denkt dran, dieser Show einen guten Stern zu geben, weil wir bekommen auch viel Kritik und sind irgendwie ein Podcast, der hat leider Feinde. Deswegen haben wir manchmal echt schlechte Bewertungen, weil einfach Leute uns dann eins reindrücken.
Ja.
Genau. Von dem her, wenn ihr diese Show unterstützen wollt, dann macht ihr das total gut, indem ihr uns einfach mal eine gute Bewertung da lasst.
Und uns folgt.
Und uns folgt. Und die Folge teilt vielleicht mit jemandem, der da auch sich für interessiert, vielleicht für das Thema. Ja,
genau. Dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch, je nachdem, wann ihr es hört, einen guten Morgen, einen guten Mittag oder eine schöne Nacht. Ja, bis bald. Gottes Segen.
Wird euch. Sag mal Bayern.
Ich ging immer in die Kirche, hab bei allem mitgemacht. Jeden Sonntag war bei mir ein frommes Nicken angesagt. Ich fing an zu hinterfragen, nur das fanden sie nicht cool. Wie soll ich es euch sagen? Ich hab
Hausverbot im Beichtstuhl.